Bei Games wie Die Sims oder Civilization, das sind echte Klassiker unter den Aufbauspielen, da habt ihr bisher vermutlich nicht an Theater gedacht. Meine heutigen Gäste allerdings schon. Sie haben die Grundprinzipien von Aufbaugames mit VR, einem Schauspielerensemble, 8 Teilnehmenden und einer Live-Performance gemischt, um mit Ecclesia eine ganz neue Form des Theaters zu erproben.
Ecclesia ist altgriechisch für eben so einen Ort des Zusammenkommens, so einen Stadtplatz oder einen Rat, in dem die Leute beschließen, wie es denn weitergehen soll mit ihrer Gesellschaft.
Und von daher ist das auf jeden Fall Theater, nur eben mit anderen Mitteln.
Hi und willkommen mal wieder zu New Realities, dem Podcast von 1in9 und dem XR Hub Bavaria. In dem Podcast wollen wir euch neue Realitäten vorstellen, also Projekte, Ideen, Konzepte und Produkte in Virtual, Augmented und Mixed Reality, kurz gesagt in Extended Reality. Ich heiße Wolfgang Kerler, ich bin Chefredakteur von 1in9 und diesmal spreche ich mit Benjamin Seufert und Lukas Baueregger, die gemeinsam die Digitalsparte des Staatstheaters Augsburg leiten. Von der haben wir hier im Podcast ja schon öfter gehört. Die beiden werden uns aber gleich nochmal die Arbeit dieser Sparte vorstellen und sich selbst natürlich auch. Deswegen halte ich es jetzt kurz. Wir schauen in unserem Gespräch zurück auf die bisherigen XR-Projekte in Augsburg, sprechen dann aber vor allem über ihren neuesten Streich, nämlich Ecclesia. Von Kapitalismuskritik bis Spanferkel geht's heute. Viel Spaß, ihr dürft gespannt sein. Benjamin, Lukas, herzlich willkommen im New Realities Podcast. Schön, dass ihr da seid.
Schön, dass wir da sein dürfen.
Danke für die Einladung.
Wir machen eine kleine Stimmprobe am Anfang, damit die Hörerinnen und Hörer euch auch auseinanderhalten können. Sagt doch mal bitte jeder von euch beiden kurz, wer er ist und wie er klingt.
Ich bin Lukas Joshua Baueregger und klinge so.
Und ich bin Benjamin Seufert und klinge so.
Ihr klingt irgendwie ähnlich, aber ich glaube unterschiedlich genug, um euch auseinanderzuhören. Ihr leitet das Digitaltheater am Staatstheater in Augsburg. Das kennen manche schon, die diesen Podcast lange verfolgen, denn wir haben schon mit Kolleginnen und Kollegen von euch gesprochen über Projekte der Vergangenheit. Euch kennen sie aber noch nicht, jedenfalls noch nicht in gehörter Form. Deswegen stellt gerne mal euch vor und dann vielleicht auch nochmal das Digitaltheater. Ist jetzt doch noch nicht so gängig, dass das eine eigene Sparte ist an einem Haus und was ihr im Bereich XR schon alles gemacht habt in Augsburg. Ist jetzt eine ganze Wurm an Fragen. Jetzt fangen wir erstmal an. Wer seid ihr eigentlich?
Ja, unsere Namen haben wir gerade schon gesagt, Lukas Baueregger und Benjamin Seufert. Wir leiten diese Digitaltheatersparte, die es jetzt so als Sparte ungefähr seit 2 Jahren gibt am Haus. Aber diese Bestrebung, ein Digitaltheater machen zu wollen, die gibt es seit 2019. Aber wir sind jetzt quasi offiziell deklariert als Sparte und gleichgestellt mit den anderen Sparten, die wir am Staatstheater so haben. Und machen da eine Vielzahl an Projekten aus vor allem den Bereichen Virtual und Augmented Reality und Mixed Reality, aber auch viele andere Projekte, die so teilweise begleitend sind zu anderen Inszenierungen, irgendwelche Websites, die dann passend zu großen Bühneninszenierungen laufen oder so Alternate Reality Games, die im Stadtraum man wie eine Schnitzeljagd spielen kann. Also wir machen da wirklich ganz, ganz viel Verschiedenes und haben auch viele Community-Formate, wo wir einfach so ein bisschen diese Gruppe, die wir ansprechen wollen, mit unseren großen Theaterprojekten, die wir machen, auch noch so ein bisschen mehr motivieren wollen, mal zu einer Veranstaltung des Staatstheaters zu gehen, wenn man da zum Beispiel Dungeons & Dragons spielen darf oder so. Und das heißt, das ist, was wir so im Digitaltheater machen. Und wir beide als Person, um da zu der Vorstellung zu kommen, sind da auch schon länger damit verbandelt, bevor wir diese Leitung übernommen haben. Ich persönlich habe eigentlich mehr so als Techniker, als Digitalkünstler angefangen, indem ich vor allem eigentlich aus dem Film und aus der Animation, aber auch aus der Softwareentwicklung komme und da dann Projekte hier umgesetzt habe mit der Tina Lorenz, die ja hier auch schon mal zu Gast war, die Stelle vor uns inne hatte, haben wir da ganz, ganz viel zusammen experimentiert und gebastelt und Lukas ist dann eben dazugekommen, eigentlich über die Regie.
Genau, das klang jetzt wahnsinnig kompliziert, was du gesagt hast. Also ich glaube, für alle nicht so theateraffinen Menschen kann man sagen, uns gibt es seit 2019, machen wir digitale Projekte und das andere ist eine Organisationsstruktur, die sehr theaterintern ist. Genau, ich bin 2020 nach Augsburg gekommen, nachdem ich in Esslingen schon Regieassistent war und dann Regie gemacht habe, dann in Ghana war, dann Kurzfilmprojekt gemacht habe und bin dann so ein bisschen auch vor Corona geflohen nach Augsburg, war hier als Regieassistent dabei und habe da schon diverse VR-Produktionen assistiert und bin dann so ein bisschen hängen geblieben, habe dann hier Regie gemacht, habe ein Augmented Reality Projekt erarbeitet und ja, bin hängen geblieben, weil es einfach super spannend ist, diese Spielwiese Digitaltheater, wo man noch ganz viel ausprobiert, weil man eben noch nicht 2.500 Jahre Erfahrung hat, wie man das so im klassischen Theaterbetrieb hat. Und wir probieren uns da so durch, würde ich sagen.
Ja. Ich fasse mal zusammen. Einerseits geht es darum, natürlich digitale Technologien auszuprobieren. Was kann man eigentlich im Theaterkontext damit machen? Vielleicht auch was für Dinge, die man noch gar nicht machen konnte bisher. Und gleichzeitig, das habe ich bei dir ein bisschen rausgehört, Benjamin, geht schon auch darum, mit solchen Projekten auch neue Zielgruppen zu erschließen, die bisher vielleicht das Gefühl haben, oh, Theater ist ja gar nichts für mich. Wenn es dann auch noch Staatstheater heißt, dann klingt es ja gleich noch staatstragender. Könnt ihr noch mal ganz kurz ein paar Projekte nennen, weil ihr habt jetzt schon gesagt, ihr wart ja eigentlich fast von Anfang an beide dabei, also seit 2020 dann auch schon beide, also habt ihr die meisten Produktionen ja mitgemacht. Könnt ihr noch so schlaglichthaft so ein paar Beispiele nennen, was ihr in der Vergangenheit gemacht habt, bevor wir dann über euer neuestes Baby sprechen, um schon mal einen kleinen Cliffhanger einzubauen?
Ich glaube, angefangen hat alles so 2019 mit Orfeo et Euridice, einer Gluck-Oper. Und weil das große Haus gerade umgebaut wird bei uns und diese Bühne keine richtigen Möglichkeiten hat, kam unser Intendant auf die Idee, lass doch mal was mit VR-Brillen machen. Nämlich immer, wenn Orfeo in die Unterwelt geht, also wenn man auf der klassischen Theater- und Opernbühne einen schnellen Umbau hätte, setzen einfach mal 600 Leute VR-Brillen auf und schon sind sie in der Unterwelt. Damit ging's los.
Und das konnte aber dann nicht direkt zur Aufführung kommen, wegen den Lockdowns 2020. Und dann hatten wir sehr, sehr viele VR-Brillen im Keller und haben überlegt, was kann man denn mit denen machen und mit dieser quasi privilegierten Position so viel Hardware zu haben, ohne einen wirklichen Einsatzzweck aktuell dafür. Und so hat das ganze VR-Theater-at-Home-Programm begonnen, was auch immer noch läuft, dass man sich Brillen von uns ausleihen kann, nach Hause geliefert bekommt und darauf eine Produktion dann zu sehen ist, die man sich davor frei auf der Website aussuchen kann. Und da haben wir wirklich mittlerweile 16 Produktionen aus allen verschiedenen Sparten, wo alles Mögliche dabei ist. Mit das Neueste davon ist der Sandmann von ITH Hoffmann, den wir in Kooperation mit der Augsburger Puppenkiste gemacht haben, was ein sehr schönes Projekt geworden ist. Ein Schauspiel mit Puppenspiel verbunden, mit dieser Virtualität verbunden, wo viele verschiedene Bereiche zusammenkommen, die sich normalerweise nicht treffen. Und das ist, finde ich, ein schönes Sinnbild für viele von den Projekten, die wir machen, weil natürlich in der Verbindung vom Theater, was ja eine sehr klassische Kunstform ist, sage ich mal, mit der Virtualität, die eine sehr, sehr neue Kunstform ist, ganz, ganz viele spannende Sachen entstehen können.
Genau, wir haben da in dem Zusammenhang dann verschiedene hybride Produktionen gemacht, also ähnlich wie Orfeo quasi, dass wir real in einem Raum spielen, ein Publikum zu uns kommt und es dann einzelne Szenen oder Sequenzen gibt, wo dann das Publikum die VR-Brillen aufsetzt. Da hatten wir gerade eine Uraufführung einer Kammeroper, haben ein Schauspiel gemacht und ja, das so, glaube ich, der Kurzabriss.
Und jetzt kommt Ecclesia dazu, beziehungsweise ist schon dazu gekommen, es läuft ja schon. Bevor wir einsteigen, worum es da eigentlich geht, auch inhaltlich und was man da erlebt, könntet ihr vielleicht beschreiben, was für eine Art von XR-Experience Ecclesia ist, denn es unterscheidet sich schon von den Produktionen, die ihr bisher beschrieben habt, also von den 360-Grad-Videoproduktionen, die man zu Hause mit der gemieteten, geschickten VR-Brille sich anschauen kann oder auch den XR-Begleit sozusagen Programm zu Inszenierungen, die im Haus stattfinden. Es ist ja nochmal ein ganz anderes Ding, was ihr jetzt macht. Was ist es und warum habt ihr gesagt, wollt ihr mal sowas ausprobieren?
Wir nennen es ein narratives Aufbauspiel in VR.
Ja.
Das ist der Untertitel. Das bedeutet, es können bis zu 8 Leute zu uns in einen realen Raum kommen und da eine Verbindung erleben aus realer Performance und einem VR-Aufbauspiel.
Genau, und es ist wirklich größtenteils in der Virtual Reality. Es gibt auch einzelne Mixed Reality-Momente, wo man seine reale Umgebung und seine MitstreiterInnen auch sehen kann. Und es wird eben eingerahmt von dieser Performance, sage ich mal, die einen da auch begleitet und das alles kontextualisiert und auch einen Rahmen zum gemeinsamen Austausch gibt, davor und danach. Das heißt, es geht zwar größtenteils in der VR vor sich, aber eigentlich, was außenrum passiert, ist genauso wichtig wie das, was in der Brille ist.
Und draufgekommen sind wir eigentlich durch eine Idee von dir. Du warst, wir waren quasi zu Amtseintritt, haben wir die große Deutschlandtour gemacht und uns ganz viele Sachen angeguckt. Und dann kam bei dir der Gedanke dazu.
Genau, weil es ist tatsächlich, du hast es gerade schon gesagt, ein Aufbauspiel, was ja normal nicht die erste Gameform ist, an die man denkt, wenn man eine Geschichte erzählen will. Es gibt ja sehr, sehr viele Aufbauspiele, wie irgendwie Die Siedler oder Civilization oder die Sims auch in einem anderen Maßstab. Die gehen aber ja eigentlich alle nicht über ihre Narrative und über das, was denn da wirklich an Story erzählt werden soll. Und wir haben gedacht, das probieren wir doch mal aus, ob das da vielleicht einen guten Grund dafür gäbe, warum das normalerweise nicht so ist, oder ob das nicht eigentlich ein ganz hervorragendes Format ist, um so, ich sag mal, relativ passiv eine Geschichte zu erzählen, dadurch, wie die Welt ist und wie die Welt aufgebaut wird von den Personen, die das machen selbst, ob man dadurch nicht eigentlich einen super Kommentar auch machen kann auf unsere aktuelle Gesellschaft, wie hier Sachen aufgewachsen sind, was vielleicht traditionell so gewachsen ist damals, weil man noch nicht wusste, dass das in Zukunft mal anders sein wird. Und das finden wir zumindest funktioniert wunderbar. Da haben wir einen tollen Autoren gehabt.
Also, Spoiler. Es funktioniert hervorragend.
Es ist ein geeignetes Format für eine Geschichte, unter anderem dank der Hilfe von unserem Autoren Robert Rausch, der da wirklich viele Szenen geschrieben hat, die so konzipiert sind, dass sie auch in mehr oder weniger zufälliger Reihenfolge funktionieren. Und man so sehr individuell eine Geschichte, die auf einen selbst zugeschnitten ist, erleben kann. Und jeder wirklich mit einem komplett unterschiedlichen Erlebnis aus diesem Abend rausgeht und etwas ganz anderes erzählt bekommen hat.
Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Tolle daran, dass es wirklich ein individuelles Erlebnis ist, das trotzdem in der Gemeinschaft eingebettet ist und dass es trotzdem auch danach den Rahmen gibt, in dem man drüber spricht.
Jetzt sind wir doch schon auch in den Inhalten. Jetzt müssen wir nochmal genauer erklären, worum geht es inhaltlich in der Klasse? Wir haben gehört, ein Aufbauspiel. Ich glaube, die Beispiele, die du genannt hast, die helfen schon vielen, zumindest allen, die nicht völlig ignoriert haben, was sich im Gaming in den letzten Jahrzehnten getan haben. Die kannten wahrscheinlich die Titel, die du genannt hast, aber vielleicht auch für alle Nicht-Gamerinnen und Gamer nochmal erklären, was ein Aufbauspiel ist und was denn so die Rahmenhandlung von Ecclesia oder zumindest das Setting ist, weil wir haben ja gerade schon gehört, es ist bei jedem dann ein bisschen anders, wenn man es dann spielt, aber so ein Setting und eine Rahmenhandlung gibt es ja trotzdem.
Ja. Fang du noch mit dem Aufbauspiel an.
Genau. Das Aufbauspiel bedeutet, dass ich wirklich eigentlich eine leere Fläche, einen leeren Raum bekomme, der auch erstmal ganz, ganz weiß ist und da gar nichts ist. Und dann bekomme ich die Möglichkeit, da eine Stadt zu bauen, die dann auch später mehr zu einer ganzen Zivilisation irgendwie wird und eine ganze Gesellschaft abbildet, wie die denn so in ihrer Gesamtheit ist. Und ich treffe eigentlich immer relativ leichte, kleine Entscheidungen, welches Gebäude ich als nächstes bauen will. Ich habe nicht, wie das in manchen von den eben genannten klassischen Aufbauspielen so ist, immer die Option, alles zu bauen, was ich dann möchte, sondern ich bekomme immer nur einen kleinen Ausschnitt aus dem gesamten Repertoire vorgeschlagen. Und diese Vorschläge basieren immer auf allem, was ich bisher schon gebaut habe. Das heißt, ich kann mich sehr leicht in eine Richtung bauen, wie es denn, ohne das selber mitzubekommen, dass ich sage, ich habe jetzt irgendwie bisher nur Weidelandschaften gebaut und Agrarflächen und dann bekomme ich jetzt nicht als nächstes irgendwie den Flughafen vorgeschlagen, sondern man muss sich wirklich so in eine Richtung bauen und jede Entscheidung, die ich treffen darf, hängt von den bisherigen Entscheidungen ab. Und das Ganze ist eingerahmt, dass das eigentlich eine Simulation ist, die in dieser Virtual Reality stattfindet und die durchgeführt wird von einer Institution, die wir quasi in dieser Rahmenhandlung etablieren.
Wir haben nämlich ein fiktives Institut gegründet, das Internationale Demografische Institut, das eine breit angelegte Forschungsstudie in der VR durchführt. Und wie anfangs schon erwähnt, kommen bis zu 8 Personen zu uns in einen Raum, werden da von uns begrüßt, wie wir in weißen Mänteln wichtig mit Klemmbrettern hantieren. und werden dann quasi, es gibt ein Onboarding, in dem alle Teilnehmenden auch Fragen auf einem Fragebogen ausfüllen, eine Datenschutzerklärung unterschreiben und dann nach einer kurzen Einführung in wie der Controller und wie die VR-Brille funktioniert, werden alle Teilnehmenden in die Simulation entlassen, wo man dann eben Gebäude baut und aufgrund dieser Entscheidungen einen Experten, eine Expertin, die wir davor aufgezeichnet haben, zur Seite gestellt bekommt, die oder derjenige dann die Bauentscheidungen kommentiert, der die Hinweise gibt und ja, auch so ein bisschen Einfluss nimmt, würde ich sagen.
Und wie sieht das aus für die Teilnehmenden und wie hört sich das an und was kriegt man so von den anderen mit, wenn man zu acht ist, aber gleichzeitig an seiner eigenen VR-Brille?
Wir hatten die Entscheidung getroffen, dass man zwar die VR-Brille aufbekommt, aber keine Kopfhörer. Also, dass man das durch die integrierten Lautsprecher hört. Das ist ein bisschen der Trade-off, weil die qualitativ leider nicht so gut sind, wie es ein richtiger großer Kopfhörer wäre. Aber man hat dafür den Vorteil, dass man alle anderen auch so mitbekommt, was die denn gerade so machen. Und wenn die anderen eine Szene hören, die relativ laut ist, dann bekommt man auch das mit, dass da gerade jemand irgendwas ganz anderes hört. Und das soll eigentlich die ganze Zeit auch so ein bisschen neugierig machen und einem bewusst machen, dass was man gerade hört nicht das gleiche ist, wie was alle anderen mitbekommen, sondern dass man sich auf einem sehr individuellen Weg eben befindet, der sehr unterschiedlich ist zu dem, was man macht. Und wir haben dann versucht, in der Gestaltung der Virtual Reality auch den Raum dafür zu geben, dass man damit auch umgehen kann, wenn man noch von den anderen was hört. Denn es ist grafisch ein relativ schlichtes Design. Es ist so ein Low-Poly-Stil, der größtenteils weiß ist, also so ein sehr klinisch reines Setup, was natürlich auch zu diesem Institut dann irgendwie passt. Und da hat man quasi eine sehr erstmal am Anfang komplett neutrale Umgebung, die man sich dann immer mehr individualisiert und da auch immer mehr Farbe reinbringt, je mehr man baut und dann auch immer mehr Übergänge hat zu Videoszenen oder zu vorgerenderten 360-Grad-Bildern von anderen Szenarien, die dann quasi so immer mehr das Gameplay aufbrechen, würde ich sagen, und einem immer mehr irgendwie aus der Hand nehmen und dafür durch Narrative ersetzen.
Genau, ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Also wir haben quasi die ersten Entscheidungen, die man trifft in der VR, sind, welches Wohnhaus ich baue oder welche Mühle oder ob ich ein Sägewerk baue. Und eben für die ersten Szenen haben wir uns dazu entschieden, wirklich, dass man die ErzählerInnen nur über Stimme hört. Also wir haben nur eine Audiospur, wir haben am Anfang relativ zurückhaltende Musik, die sich dann aber auch entwickelt, entsprechend welchen Pfad man wählt. Und von der reinen Stimmaufnahme kommen wir dann zu so Art Hologrammen, die man sieht, wo man dann die Erzählerfiguren auch wirklich visuell wahrnehmen kann, bis eben dann zu den 360-Grad-Videos.
Das klingt alles total schön, aber was hat das noch mit Theater zu tun eigentlich?
Das ist eine gute Frage. Tatsächlich im ersten Moment würde man sagen, gar nicht viel. Im zweiten Moment würde ich sagen, wir sind ein Theater, also ist all unser künstlerischer Output natürlich Theater. Und wenn man sich dann aber noch mal ein bisschen genauer anschaut, was Theater eigentlich ausmacht, nämlich das ist wahrscheinlich im klassischen Gedanken erstmal die Bühne und der Zuschauerraum, aber letzten Endes geht's ja da um viel mehr, nämlich einfach, dass man als Menschengruppe zusammenkommt, dass man sich irgendwie einer Erzählung aussetzt oder ausliefert, dass man diese Erzählung, dass die geprägt ist auch durch einen Perspektivwechsel, dass man danach drüber spricht, dass man irgendwie vor Probleme gestellt wird und das alles passiert in Ecclesia, davor, danach, währenddessen. Und von daher ist das auf jeden Fall Theater, nur eben mit anderen Mitteln.
Und genau das ist auch ein Punkt, den wir gemerkt haben, bei anderen VR-Produktionen oft verloren geht, so dieses Gemeinsamsein und Zusammenkommen, was du gerade gesagt hast. Das ist auch der Titel des Stücks. Ecclesia ist altgriechisch für eben so einen Ort des Zusammenkommens, so einen Stadtplatz oder einen Rat, in dem die Leute beschließen, wie es denn weitergehen soll mit ihrer Gesellschaft. Und das ergibt natürlich im Gameplay-Sinne Sinn, dass man da so plant, wie es mit der Gesellschaft weitergehen soll und seine Stadt aufbaut, aber auch in dem, was denn ein Theater denn insgesamt ist. Dass man da hingeht, um zusammen etwas anzuschauen und sich danach drüber auszutauschen.
Deswegen ist Ecclesia auch wirklich eine Produktion, die man vor Ort erleben muss, die wir nicht irgendwie in den Versand nehmen, sondern die wir wirklich als Gesamtevent veranstalten.
Bevor wir noch auf die Produktion kommen, eine ganz triviale Frage, wie lange dauert es eigentlich?
insgesamt eine knappe Stunde. Davon sind 45 Minuten etwa wirklich in der VR mit davor und danach ein bisschen Performance und Einführung und Nachbereitung.
Ich habe ja schon geschildert, was man erlebt, und es sind unglaublich viele Elemente. Wir haben die Erzählfiguren, die als Stimme, als Hologramme in Videos vorproduzierten auftauchen. Wir haben natürlich die Game-Grafik, die sich entwickelt. Wir haben den performativen Part. Könnt ihr noch mal ein bisschen auseinanderdröseln? Was habt ihr mit was gemacht? Wo hat auch vielleicht das Theater und das Ensemble noch eine Rolle gespielt? Also treten da Schauspielerinnen und Schauspieler auf, die man kennt, wenn man das Staatstheater in Augsburg kennt? Noch ein bisschen ein Blick hinter die Kulissen wäre super.
Ja, es hat eigentlich angefangen auf eine sehr theaterähnliche Art und Weise, dass man erstmal einen Autoren sucht und dann ein Ensemble zusammenstellt, die das denn dann spielen können.
Das während, ist das Ensemble des Staatstheaters Augsburg.
Was natürlich unser Ensemble ist, genau. Und wir dann eigentlich währenddessen natürlich schon immer die Game-Sachen mitgedacht haben und der Autor auch diese Game-Sachen mitgedacht hat. Aber eigentlich gab es da erstmal einen Theatertext dazu, der dann aufgenommen wurde, sowohl mit Stimme, also die meisten Szenen sind nur Voice-Over, als auch mit Videoaufnahmen dann, dass man die Leute auch tatsächlich sehen kann.
Genau, also wir haben uns ganz klassisch auf der Probebühne getroffen, nachdem wir die Türe aufgekommen haben. Haben wir uns alle auf der Theaterprobebühne getroffen mit den Schauspielenden, mit unserem Musiker, der da dabei ist, mit den Kolleginnen und Kollegen von der Videoabteilung und haben da geprobt und Aufnahmen gemacht.
Und dann waren diese Aufnahmen dann viele Monate eigentlich, bevor das Projekt fertig war, im Kasten, was für Theaterleute immer ein sehr ungewöhnlicher Prozess ist, weil am Theater ist man halt eigentlich gewöhnt, dass man bis zum Abend der Aufführung, inklusive dem Abend der Aufführung, halt noch total beschäftigt ist und dass es da ja erst drauf ankommt. Aber dann hatten wir jetzt noch viele Monate, die wir dann dieses Material nachbearbeitet haben und eben in die Game-Welt eingebaut haben. Und das Game ist entstanden in Unity, also ganz klassisch für die Entwicklung, weil es sich einfach anbietet für die Virtual Reality, weil es da gute APIs gibt und wir da am besten damit arbeiten konnten. Die ganzen 3D-Modelle entstehen dann irgendwie in Cinema 4D oder in Blender, je nachdem, was denn gerade irgendwie am passendsten ist dazu. Und da in Unity kam dann wirklich alles zusammen an den Aufnahmen, an der Musik, an den Videos und 360-Grad-Bildern und Sequenzen und das dann alles in diese Game-Struktur irgendwie reingepfercht. Denn es ist eigentlich im Kern dieses Aufbauspiel ein relativ simpler Gameplay-Loop, sage ich mal, der dann aber sehr, sehr viele Bonus-Features mit dabei hat, weil natürlich die Szenen sich auch sehr unterscheiden größtenteils.
Und wie fand das Ensemble die Mitwirkung daran so? Ist ja ein ungewöhnliches Projekt für Schauspielerinnen und Schauspieler, die von der Bühne kommen?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben das große Glück, dass es in Augsburg ein sehr neugieriges Ensemble gibt, die sich da total gerne drauf einlassen und auch gerne dieses Experiment mitgegangen sind. Hatten aber schon gerade am Anfang, als wir uns das erste Mal auf der Probebühne getroffen haben und auch davor schon im Kontakt, Kolleginnen und Kollegen, die gesagt haben, ja, klar machen wir damit, aber ich verstehe überhaupt nicht, was machen wir da eigentlich und warum machen wir das und wie soll das alles werden? Aber das hat sich sehr gut eingelöst. Wir hatten irgendwie dann für unseren Probenstart schon eigentlich die erste Möglichkeit, wirklich in der VR-Brille irgendwie Häuser zu bauen und irgendwie einen kleinen Text dazu zu hören. Und da hat es, glaube ich, bei den ersten schon Klack gemacht und sie haben verstanden, okay, darauf läuft es hinaus, auch wenn es jetzt gerade alles noch grau in grau ist und noch nicht unsere Stimme ist. Und jetzt zur Premiere, die wir vor 2 Wochen hatten, waren eigentlich alle da und waren total begeistert und haben sich sehr gefreut, zum einen ihre Texte gesprochen und gespielt zu sehen, zu hören, als auch, dass das einfach alles als Gesamtkonstrukt total funktioniert für die Kolleginnen und Kollegen.
Ja, vor allem, weil wir ja auch alles separat voneinander aufgezeichnet haben und das ist ja auch oft gang und gäbe, dass man Szenen nicht in der richtigen Reihenfolge probt oder aufnimmt, aber hier ist halt der Sonderfall, dass es keine richtige Reihenfolge gibt. Deswegen war das, glaube ich, für die meisten relativ schwierig zu verstehen, wie das denn dann eigentlich alles zusammenkommt und was da so der eine rote Faden ist, weil es gibt halt nicht den einen roten Faden, es gibt nicht die eine richtige Szenenanordnung, sondern die entsteht dann erst am Abend selbst für die jeweilige Person.
Genau, das ist, glaube ich, schon auch nochmal spannend, diese dass es keine stringente Dramaturgie ist, sondern dass es wirklich ein Zusammenspiel aus ganz vielen verschiedenen Möglichkeiten ist und dadurch auch ein sehr individuelles Erlebnis für den oder die Zuschauerin.
Kurze Übersetzung noch, vor zwei Wochen heißt es, war Mitte März 2025. Wir wissen nicht genau, wann unser Gespräch gehört wird, also sagen wir es mal dazu. Ich hätte doch noch mal ein bisschen eine Nachfrage inhaltlich. Ich möchte jetzt gar nicht spoilern, aber so leicht kann man auch nicht spoilern, weil es eh für jede Person, die es mitmacht, anders sein wird am Ende des Tages. Aber ganz am Anfang, ich glaube, Benjamin, du warst es oder du, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, Lukas, hieß es Aufbauspiel auch deswegen, weil man dann sozusagen auch Themen unserer Gesellschaft und unserer Welt dadurch aufgreifen kann. Könnt ihr das noch mal ein bisschen vertiefen, welche Themen, ohne dass es jetzt dieses eine stringente Narrativ gibt, welche Themen, auch aktuellen gesellschaftlichen Themen, werden dann aufgegriffen und behandelt in dem Spiel, Theaterstück, Hybrid?
Kann man die drei Schwerpunkte nennen, die wir auch so als Pfade irgendwie ausgewiesen haben? Das ist einmal das Thema Nachhaltigkeit, einmal das Thema Kultur und einmal das Thema Wachstum. Als drei große Schlagworte, die alle für sich ihre Bedeutung und ihre Wichtigkeit haben und je nachdem, wie man den Schwerpunkt legt, sich da ganz unterschiedlich entwickeln. Also wir haben irgendwie in der Nachhaltigkeit wird man sehr, sehr langsam bauen vermeintlich und wird aber dann erkennen, dass das vielleicht ganz gut ist, dass man nicht so super im Kapitalismus verfallen, immer schneller, höher, weiter ist. Im Kulturbereich geht es total viel um Gemeinsamkeiten, um Gemeinschaft und was das eigentlich auch für eine Gesellschaft ausmacht. Und im Wachstumszweig geht es natürlich um das kapitalistische Grundnarrativ, höher, schneller, weiter ist besser, was sicherlich auch für bestimmte Bereiche eine Rechtfertigung hat.
Und im Kern geht es eigentlich um die Ausgewogenheit zwischen allen diesen Dingen. Also im Kern, finde ich, steht die Erkenntnis, dass eins ohne das andere nicht wirklich funktioniert und dass auch zum Beispiel, egal wie nachhaltig ich bin, wenn ich irgendwie nicht mit der Zeit gehe und nicht auf neue, in dem Beispiel technologische Innovationen setze, die mir helfen, dann ich auch nicht sonderlich weit kommen werde, sondern dass immer eigentlich alle Bereiche der Gesellschaft irgendwie zusammenhängen und man immer irgendwie alles mitdenken muss. Das ist, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt, der sich vielen Leuten da auch erschließt, oft auch nicht.
Oft auch erst hinterher.
Aber eigentlich ist diese, worum es geht und was die Kernthematik ist, sehr unterschiedlich abhängig davon, was ich denn mache. Also du hast gerade schon diese drei Kernpfade angesprochen. Es gibt aber eigentlich noch viel, viel mehr, was da irgendwie drinsteckt, was komplett dann aber nur angesprochen wird, wenn ich eben entsprechende Entscheidungen getroffen habe, um an diesen Punkt zu kommen und dann über bestimmte Themen spreche, wie ein Beispiel ist irgendwie ein Staudamm, den man vielleicht bauen kann, wenn man entsprechende Entscheidungen getroffen hat, wo es dann eben viel darum geht, hey, also klar, ein Staudamm ist an sich saubere Energiegewinnung und eigentlich an sich nachhaltig okay. Aber ist das so sinnvoll, da diese Natur so einzuschränken und so zu verändern, nur um da irgendwie ein paar Kilowattstunden rauszubekommen? Das ist dann ein Thema, das bekommt man halt nur irgendwie aufgetischt, wenn man denn diesen Staudamm gebaut hat.
Also man kann fast sagen, es ist so vielfältig wie das reale Leben in den Themen, die wir da uns vorgenommen haben.
Dann steckt natürlich auch sehr viel Recherche drin, nehme ich an, also auch inhaltlich.
Robert, unser Autor, hat wahnsinnig viel recherchiert und ganz viel gelernt über Permakultur, über den Kapitalismus an und für sich.
Es sind auch wirklich viele fachliche Informationen drin. Wenn man so den Text nochmal im Kopf durchgeht, steckt wirklich viel auch an irgendwie so Hard Facts mit drin, die einem da vermittelt werden, was auch eigentlich ganz lustig ist, weil man fühlt sich nicht so belehrt, während man das hört, aber man nimmt irgendwie ganz viel mit, so wie funktioniert denn so eine Trinkwasseraufbereitungsanlage oder sowas.
Was ist ein Spanferkel?
Was ist ein Spanferkel, genau. Gibt es viele, viele wirklich auch fachlich gut aufgearbeitete Themen, die da drin stecken, die eben komplett vielfältig sind.
Und Robert hat ja auch insgesamt, glaube ich, ein halbes Jahr an diesem Text gearbeitet oder an den vielen Texten, muss man ja korrekterweise sagen, was ja nicht ein durchgängiger Text ist, sondern 60 Einzelszenen. Und hat sich da aber viel Zeit genommen, viel recherchiert, viel gelesen, auch ganz viel Nachfragen nochmal bei uns gehabt, Und ja, da steckt viel drin.
Wir werden das mit dem Spanferkel nicht klären. Wer es genau wissen will, sollte Ecclesia ausprobieren. Das bringt mich zur nächsten Frage. Wie oft habt ihr Ecclesia schon gezeigt? Beziehungsweise auch, wie macht ihr es eigentlich? Also wo und wie? Und wann kann man es vielleicht auch in nächster Zukunft noch anschauen und erleben?
Ja, wir hatten es ja vorhin jetzt schon quasi verraten. Wir hatten vor 2 Wochen erst die Premiere und damit das so ein bisschen zeitlich eingeordnet, wann auch dieser Podcast aufgezeichnet wurde. Wir haben es tatsächlich genau heute vor 2 Wochen zum Zeitpunkt dieser Aufnahme prämiert und da dann an einem Abend 4-mal gezeigt. Waren jetzt auch direkt damit am Schauspielhaus Graz als Gastspiel eingeladen auf dem sogenannten Digitalia Festival, was die dort jedes Jahr veranstalten. Eben ein Festival für virtuelle Theaterformen, kann man grob zusammenfassen, und haben es da schon dann öfter gezeigt in den paar Tagen und sind jetzt aber eigentlich noch ganz am Anfang von diesem Präsentationszeitraum. Also haben bisher gute Resonanzen bekommen, sind sehr zufrieden damit, dass das beim Publikum sich größtenteils so einlöst, wie wir uns das gedacht haben, mit diesem individuellen Erlebnis, dass diese Chancen genutzt werden, darüber zu sprechen, die wir da geben. Und sind jetzt sehr bereit, das oft an auch vielen verschiedenen Orten zu zeigen.
Zum Beispiel am 9. April am Staatstheater Augsburg. Wir haben Slots von 1,5 Stunden, auch wenn das Ganze immer jeweils nur 1 Stunde dauert. Meistens so 3 pro Abend oder pro Tag. Jetzt in Graz auf dem Festival hatten wir die über den Tag verteilt auch mal 4 von diesen Slots, die wir gezeigt haben. Und ansonsten kauft man sich quasi ein Ticket für einen dieser Zeitslots und kommt dann zu uns und spielt das.
Und was aber noch wichtig ist zu sagen, es ist so gebaut, dass es nicht nur quasi hier auf unserer Bühne funktioniert oder so, sondern wir haben auch ganz bewusst gesagt, dass wir das transportabel haben wollen, dass wir auch damit gut verreisen können und das jetzt wie in Graz auch an anderen Orten zeigen. Werden es sicher auch in München jetzt ein paar Mal zeigen, sind schon die ersten Termine irgendwie im Gespräch, weil es eben Thematiken sind, die nicht so auf Augsburg speziell ausgelegt sind, sondern natürlich auch überregional irgendwie interessant sind und eigentlich die ganze Gesellschaft betreffen.
Auch wenn es natürlich Anspielungen auf Augsburg gibt, wie natürlich das Rathaus, das man bauen kann. Genau, nein, wir haben eine super mobile Produktion mit 2 Cases und einer Palme, die wir immer mitnehmen.
Die ja auch in Augsburg, wie wir alle wissen, heimisch ist. Die Reaktion vom Publikum habt ihr schon erzählt. Es kommt gut an. Vielleicht noch ein kleiner Einblick, was passieren dann für so Gespräche im Nachhinein unter den Teilnehmenden?
Ganz unterschiedlich. Ja.
Eigentlich immer das Schönste ist so direkt am Anfang, es gibt am Ende, das ist auch nicht zu viel vorweggenommen, man bekommt eine Teilnahmebestätigung, wie bei jeder guten Studie bekommt man da noch immer ein Zertifikat ausgestellt, dass man dabei war, mit auch einer kleinen Auswertung, was man denn alles so gemacht hat, was man denn so gebaut hat.
Und was das
für Auswirkungen hatte, und diese ist wirklich bei jedem Teilnehmenden komplett unterschiedlich. Also die Wahrscheinlichkeit, dass sich da 2 überschneiden, ist sehr, sehr gering. Und das ist eigentlich immer das Schöne, wenn die Leute die Brille abnehmen und dann diesen Bogen bekommen und dann beim Banknachbarn sehen, was hat der denn gemacht? Das war ja was ganz anderes, als ich irgendwie gemacht hatte. Das ist, finde ich, immer der schönste Moment und so der Conversation-Starter auch irgendwie und Icebreaker, auch wenn ich den daneben nicht kenne, einmal irgendwie anzusprechen, hey, wie bist du da, wie baut man denn hier irgendwie ein Atomkraftwerk? Das wusste ich nicht, dass das geht. Und das ist so der schöne Gesprächsstarter, finde ich.
Genau, ganz viele sind dann auch irgendwie, dass sie das gleich wieder spielen wollen, ganz andere Entscheidungen treffen wollen, um eben diese Auswertung zu verändern und zu gucken, was das für Auswirkungen hat. Ansonsten hatten wir wirklich, glaube ich, schon alles. Wir hatten Menschen, die danach über Schweinezucht gesprochen haben. Wir hatten Menschen da, die sich tatsächlich auch ganz beruflich mit Städte- und Gesellschaftsentwicklung auseinandersetzen, die die Daten haben wollten, die wir da vermeintlich erheben. Also wirklich eine breite Palette.
Ich finde es spannendes Projekt. Ich habe es selber noch nicht ausprobiert. Ich hoffe, dass ich bald auch die Gelegenheit dazu bekomme. Aber ich, von dem, was ihr erzählt, klingt super. Schauen wir mal schon weiter. Ihr habt ja bestimmt auch schon die nächsten Ideen in der Pipeline, ohne dass ihr jetzt schon zu viel verratet. Vielleicht, also wegen mir könnt ihr auch zu viel verraten, aber es ist eure Sache. An welchen XR-Projekten werkelt ihr gerade in Augsburg? Auf was können wir uns in nächster Zeit neben Ecclesia und zum Beispiel der Sandmann auch eine junge Produktion noch freuen?
Nicht wirklich XR. Wir haben als nächstes singende Roboterziegen zu Gast, die KI-generierte Texte singen und ein Spin-off unserer Opernbühnenproduktion Cosi fan tutte zum Besten geben. Wir haben dann Ende Mai Premiere von einem Text, den Sibylle Berg geschrieben hat, Wonderland Avenue, der mit einer relativ aufwendigen Soundinstallation und VR arbeitet, also wieder ein hybrides Schauspiel, und sind in Vorbereitungen für die kommende Spielzeit, die dann im September startet, wo wir auch schon einige ganz spannende, vielfältige Projekte haben, die aber noch nicht angekündigt werden.
Ja. Und wir haben natürlich nebenbei unser Repertoire, ich habe es gerade schon angesprochen, 16 Produktionen, die man sich nach Hause bestellen kann, plus eben diese hybriden Produktionen. Wir haben jetzt dann die Wiederaufnahme von Orfeo et Euridice, dem Projekt, mit dem alles gestartet hat, werden wir nochmal zeigen, weil das natürlich einfach ein riesen Ding ist und immer noch technisch beeindruckend, auch 5 Jahre später noch von dieser reinen Menge an Technologie, die da im Saal ist. Deswegen werden wir das jetzt auch wieder aufnehmen und sind da gerade auch in den Vorbereitungen dafür.
Und haben noch in verschiedenen Stadtteilbüchereien in Augsburg einmal im Monat die Möglichkeit, VR vor Ort zu gucken, wo wir Repertoire zeigen aus unseren VR-Produktionen, wo man Erwartungen, unser Opern-Singleplayer-Game erleben kann und viele andere spannende Dinge.
Ein Ausflug nach Augsburg lohnt sich also auf jeden Fall immer. Benjamin, Lukas, herzlichen Dank für diese Einblicke in eure Arbeit generell und vor allem in das Projekt Ecclesia und viel Erfolg weiterhin damit. Schön, dass ihr da wart.
Vielen Dank. Danke dir.
Das war Folge 69 vom New Realities Podcast von 1E9 und XR Hub Bavaria. Wenn euch gefallen hat, bewerten, abonnieren und weiterempfehlen bitte. Das Gespräch haben wir am 28. März 2025 aufgenommen. Weitere Infos zu Ecclesia und dem Repertoire des Staatstheaters Augsburg findet ihr natürlich in den Shownotes. Dort gibt es übrigens auch einen Link zur aktuellen Ausschreibung des New Realities Wettbewerbs 2025 von 1E9 und XRH Bavaria. Mitmachen und beim Finale in München dabei sein beim Festival der Zukunft. Und jetzt noch der Abspann. 1E9, das ist das neue Zuhause für Zukunftsoptimisten, die mit neuen Ideen und Technologien die Welt besser machen wollen. Und 1E9 besteht außer diesem Podcast vor allem aus einem Online-Magazin, einer Community-Plattform und aus Events wie dem Festival der Zukunft. Alle Infos unter www.1e9.community. Der XR Hub Bavaria wurde gegründet, um die XR-Community in Bayern voranzubringen, um die Entwicklung und Verbreitung von XR-Anwendungen zu unterstützen und um die Sichtbarkeit des Standorts Bayern zu fördern. Mehr erfahrt ihr unter www.xrhub-bavaria.de. Dieser Podcast ist möglich durch die Förderung des Bayerischen Staatsministeriums für Digitales. Vielen Dank dafür.